Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Herzlich willkommen zu Zip FM heute am Donnerstag, den 22. September 2011. Zip FM, heute zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem freien Radio für die Rhein-Neckar-Region. Die Themen heute: Bundesinnenminister Friedrich von der CSU hat gestern die HNG, die Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene, verboten. Die HNG war für die rechtsextreme Szene eine enorm wichtige Organisation, da sie integrativ über die verschiedenen Strömungen der rechten Szene wirkte. Die großen finanziellen Probleme Griechenlands haben auch Auswirkungen auf die griechische Medienlandschaft. Mit welchen Problemen Journalistinnen in Griechenland derzeit zu kämpfen haben, erfahrt ihr im Beitrag von Radio Rabe aus Bern. Am Freitag, also morgen, wird die palästinensische Autonomiebehörde in der UN-Vollversammlung einen Antrag auf Vollmitgliedschaft stellen. Was die Vollmitgliedschaft in der UN bedeutet und wie dieser Schritt in die Entwicklung des zähen Friedensprozesses im Nahen Osten einzuordnen ist, darüber berichtet Halil Ali von Radio Z aus Nürnberg. Seit 2009 erscheint im Abstand von 6 Monaten die Zeitung Straßen aus Zucker, die sich mit linken Themen vor allem an Jugendliche wendet. Wie dieses erfolgreiche Zeitungsprojekt aus Berlin funktioniert, erfahrt ihr im Interview von Radio Korax aus Halle. Allen Protesten zum Trotz wurde Troy Davis vergangene Nacht in Georgia, USA hingerichtet. Der Staatsanwalt, die letzte Instanz, die nach der Ablehnung durch den Begnadigungsausschuss die Vollstreckung hätte verhindern können, hat trotz internationaler Proteste, auch von zahllosen Prominenten, wie beispielsweise den früheren US-Präsident Jimmy Carter, nichts unternommen. So reiht sich Troy Davis als ein weiterer fraglicher Fall von vollstreckten Todesurteilen gegen afroamerikanische Bürger in den USA ein. Troy Davis wurde beschuldigt, einen Polizisten erschossen zu haben. Das Urteil stützte sich im Wesentlichen auf Aussagen von 9 Augenzeugen. Von diesen 9 Zeugen haben inzwischen 7 ihre Aussage zurückgezogen. Sie seien von der Polizei unter Druck gesetzt worden. Aufgrund der hohen Aktualität liegt uns derzeit leider noch kein ausführlicher Bericht vor. Sie hält ihre braunen Kameraden im Gefängnis auf strammen Neonazi-Kurs, die HNG, die Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene. Mit rund 600 Mitgliedern gilt sie als größter deutscher Neonazi-Verein. Gestern wurde die HNG vom Innenministerium verboten, zahlreiche Räume von mutmaßlichen Mitgliedern durchsucht. Sie soll die Szene radikalisiert haben, sagt Innenminister Friedrich. Gegründet wurde die HNG 1979 in Frankfurt, am 20. April, Hitlers Geburtstag. Seitdem bemüht sich der Verein, inhaftierte Neonazis zu unterstützen und bei der Stange zu halten. Heike Demme von Radio Z aus Nürnberg sprach über das HNG-Verbot mit Andreas Speit, Experte in Sachen Neonazismus, der auch bei der TAZ mit zuständig für das Thema Rechtsextremismus ist.
Die HNG gilt als die größte Neonazi-Organisation, die aber auch sehr im Verborgenen arbeitet. Vielleicht erstmal eine Einschätzung von deiner Seite. Welche Bedeutung hat sie?
Für die
gesamte rechtsextreme Szene war sie von besonderer Bedeutung, vor allem weil sie eben schon seit über 30 Jahren bestand. Das heißt, sie hat unglaublich viele Kontakte in fast alle Bereiche des Rechtsextremismus und sie wurde auch vor allem sehr geschätzt, weil sie eben so im Hintergrund gearbeitet hat und vor allem sich dort dann auch nicht, sage ich mal, in parteiinterne oder kameradschaftsinterne Streitereien hineingemischt hat. Man kann fast sagen, die HNG war nicht nur eine Plattform für Hilfe für nationale Gefangene, sondern auch manches Mal ein Forum, wo man sich wieder zusammensetzen konnte und treffen konnte, wenn man in anderen Strukturen sich zerstritten hat.
Nun wurde die HNG heute verboten. Es gab aber auch Razzien bei führenden Mitgliedern. Sind über die Ergebnisse dieser Razzien schon was klar?
Nein, zurzeit weiß man da noch nichts. Aber das ist ganz häufig der Fall, dass erst am späteren Nachmittag sozusagen die Ergebnisse der Razzien und der Durchsuchung und Beschlagnahmung dann bekannt gegeben werden. Eins ist schon sicher, es sind diverse Unterlagen sichergestellt worden und in der Szene selbst konnte man sofort lesen auf Szeneforen, dass man sich dort große Sorgen macht, dass es Folgerazzien geben könnte, weil man jetzt quasi neue Erkenntnisse haben würde.
Innenminister Friedrich hat das Verbot jetzt damit begründet, die HNG habe zur Radikalisierung der Neonazi-Szene beigetragen. Ist es auch deine Einschätzung?
Also die lange Vorsitzende der HNG, Ursula Müller, ist sehr einschlägig aufgefallen mit immer wieder eindeutigen neonazistischen Aussagen. In der Deutschen Stimme hat sie beispielsweise 2009 betont, dass es eigentlich in der Bundesrepublik immer noch Besatzerverhältnisse geben würde, dass die Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg Lynchprozesse gewesen wären und. Diese Kette könnte man unendlich weiterführen. Sie selbst hat auch immer wieder eindeutig betont, was sie von der BRD hält, nämlich gar nichts, und sich immer wieder positiv auf den Nationalsozialismus bezogen. Und tatsächlich ist festzustellen, dass die HNG, auch wenn das nicht so sehr von Gefängnisleitung eingeräumt worden ist, aber es doch zu betonen, dass wenn die HNG sich um die Leute gekümmert hat, tatsächlich sie resistenter waren gegen Ausstiegsangebote und weniger sich resozialisieren wollten. Und da ist eigentlich auch eine große Kraft der HNG gewesen.
Wenn man sich jetzt aber die extrem rechte Szene anschaut bundesweit, gäbe es da nicht Organisationen, die vielleicht aktiver sind und gefährlicher?
Das ist natürlich wirklich eine Frage der Vergleichsebene. Die HNG ist tatsächlich die einzige bundesweit agierende Hilfsgemeinschaft für nationale Gefangene gewesen. Es gibt noch den JVA-Report, der ist aber nicht so aktiv, wie wir das von der HNG wissen. Wenn man natürlich auf die Frage von Parteien geht, ist natürlich die Frage, inwieweit ein Parteienverbot bzw. das Verbot der NPD nicht dringend geboten ist.
Was tat jetzt die HNG konkret? Also es heißt immer, sie hat so eine Scharnierfunktion zwischen Nazis drinnen und Nazis draußen. Aber was hat sie dann konkret getan?
Die HNG hat unter anderem die HNG-Nachrichten herausgegeben. Dort wurden Kontaktadressen von Inhaftierten, Holocaust-Leugnern, Rechtsterroristen veröffentlicht mit der Bitte eben, dass man die anschreiben soll. Und man darf das wirklich nicht unterschätzen. Es ist nicht nur Propaganda der HNG gewesen, dass dort vor allem Frauen übrigens als Briefeschreiberin dann den Kameraden in der Haft immer wieder Mut gemacht haben, durchzuhalten, sich vom System nicht brechen zu lassen. Das ist eine nicht zu unterschätzende Aktivität gewesen. Und da lag besonders auch die Radikalität der HNG. Sie ist sehr bemüht gewesen, die Kameraden quasi immer auf Linie zu halten, immer für sie da zu sein. Wie weit sie das auch materiell hinbekommen hat, das können wir schwer einschätzen. Die HNG hat immer wieder betont, dass sie auch Familien, die durch Haft quasi in Not geraten, dass dort auch finanzielle Mittel fließen würden. Aber da haben wir keinen Einblick bekommen als Journalisten bisher.
Nun heißt es immer wieder, wer in der Szene etwas auf sich hält, ist Mitglied in der HNG. Welche prominenten Mitglieder hat sie denn?
Das kann man so auch etwas schwer sagen, weil wir natürlich keine Mitgliedslisten vorliegen haben. Aber man merkt an Äußerungen, wie wichtig die HNG ist und dass man sich da sehr solidarisch dann zeigte. Also beispielsweise hat Michael Regner, der Sänger der verbotenen Band Lanzer, der mittlerweile als Lunikow-Verschwörung alleine mit einer Band durch die Bundesrepublik immer noch tourt, auf seiner Website einen HNG-Link. Das ist schon ein eindeutiges Zeichen, dass er zumindest die HNG unterstützt. Es gab auch das Gerücht, dass er selbst von der HNG als ein Haftfahrer unterstützt worden ist. Christian Worch soll auch Mitglied der HNG sein. Das ist aber von ihm nie selbst so bestätigt worden. Es gab übrigens immer wieder dann aber mal, wenn so interne Streitereien da sind, oft auch so die Vorwürfe an einzelne Mitglieder quer durch die Szene, dass sie nicht immer pünktlich ihren Beitrag zahlen würden. Also da merkt man schon, dass auch Geld geflossen, wenn auch nicht immer so fleißig, wie sie es gehofft haben.
Nun gab es ja im September letzten Jahres schon bundesweite Razzien gegen mutmaßliche HNG-Mitglieder. Der Nutzen von Vereinsverboten ist ja aber durchaus umstritten. Also stehen da jetzt nicht gerade nach so einer Vorwarnung schon längst die Ersatzorganisationen in den Startlöchern?
Also die HNG hat das ja selbst schon kommen sehen. Sie hat ja sogar schon Klage erhoben gehabt beim Berliner Verwaltungsgericht gegen das Bundesinnenministerium in der Hoffnung, so das Verbot sozusagen zu verhindern. Ich nehme einfach an, die werden sich sowieso schon darauf vorbereitet haben. Wie schon angedeutet, die HNG ist eine Kaderorganisation, die Mitglieder dort, die Führungsriege sind alles erfahrene Neonazistinnen und Neonazis. Die wissen, wie man sich auf sowas vorbereitet. Kurz gesagt, die werden entsprechende Gelder und auch Dateien und Listen etc. pp. Sicher nicht alle zu Hause liegen lassen haben, sondern sich auch schon da neue Wege überlegt haben. Tatsächlich ist aber bisher noch nicht bekannt, dass dort sofort ein neuer Verein gegründet wird. Man muss ja auch für sowas nicht immer einen Verein gleich haben, also sich einen Organisationsrahmen schaffen. Diese Tätigkeit kann man ja auch mit Networking sozusagen ohne legalen Vereinsrahmen und Statuten auch betreiben.
Wenn man das jetzt aber doch schon so ziemlich so voraussieht, was wäre dann wichtig zu tun?
Ein Verbot wird natürlich nicht reichen. Es gibt auch schon längst die Forderung, dass tatsächlich auch in den Haftanstalten wesentlich mehr sich mit Neonazisten auseinandergesetzt werden soll, beziehungsweise dort auch gezielt Aussteigerprogramme angeboten werden könnten. Ein Verbot, egal einer Partei oder eines Vereins, hat natürlich nicht zur Folge, aber das wissen wir auch alle, dass natürlich die rechten Ressentiments, die seit Jahren in der Mitte der Gesellschaft stetig ansteigen, in irgendeiner Weise eingedämmt werden. Es hat höchstens den Effekt, dass man sozusagen zeigt, bis hierhin und nicht weiter. Aber tatsächlich reicht das natürlich nicht aus, um dort Veränderungen in den Einstellungen hinzubekommen. Es ist quasi nur ein Signal bis hierhin, aber es ist natürlich keine kritische Auseinandersetzung, vielleicht auch mit rassistischen und antisemitischen oder eben auch nationalistischen Tönen in den bürgerlichen Parteien.
Griechenland steht am Abgrund. Das Land steht kurz vor dem Staatsbankrott. Um weitere Gelder des EU-Rettungspaketes zu erhalten, muss die griechische Regierung einen rigorosen Sparkurs durchsetzen. Damit bringt sie die eigene Bevölkerung gegen sich auf. Seit Wochen wird gestreikt und demonstriert. Regierung und Polizei antworten mit Gewalt und Repression. Darüber zu berichten, unabhängig und ausgewogen, wird für die griechischen Medienschaffenden immer schwieriger. Nicht nur die ökonomische Instabilität, Korruption und Vetternwirtschaft machen ihr zu schaffen, sondern auch Übergriffe von Demonstranten und Sicherheitskräften. Wilma Rall von Radio Rabe aus Bern berichtet.
Die Gewalt gegen griechische Medienschaffende hat in den letzten Monaten stark zugenommen. Vor allem Fotografen und Kameraleute, die sehr schnell als Journalisten erkennbar seien, würden bei ihrer Arbeit immer wieder zwischen die Fronten geraten. So Olivier Basil, EU-Verantwortlicher der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen.
Photographes de presse qui ont plusieurs appareils, les caméramans sont véritablement pris entre deux types de violences différentes. La première, elle se situe au sein même des manifestants, des manifestants.
Einerseits werden die Medienschaffenden von extremistischen und radikalen Gruppierungen der Protestbewegung angegriffen. Diese Gruppen sehen die Presse als verlängerter Arm der Machthaber, welche das Volk manipuliert.
Vous avez beaucoup de ces groupes qui essayent également de voler le matériel, de le détruire, d'avoir par exemple.
Sie greifen die Journalisten an, versuchen ihr Material zu stehlen, unter anderem auch die Gasmasken, ohne die man in Griechenland heutzutage an keine Demonstration mehr gehen könne, so Olivier Basil. Die Presse werde als Sündenbock gebraucht, als Verursacherin allen Übels betrachtet, die nun dafür zahlen muss. Und auf der anderen Seite sind da die Sicherheitskräfte, die höchst gewaltsam mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Protestbewegung vorgehen und dabei offenbar auch gezielt Journalisten und Journalistinnen ins Visier nehmen.
On a pu récolter beaucoup de témoignages de journalistes qui vous disent qu'ils se sont clairement identifiés par leur carte de presse.
Olivier Basil hat vor Ort mit unzähligen Medienschaffenden gesprochen. Viele sagten, sie hätten sich klar als Reporter identifiziert und seien trotzdem gezielt angegriffen worden. Andere wurden in Administrativhaft genommen oder ihr Material wurde konfisziert. Trotz der schwierigen Umstände, in denen sich Griechenland befinde, dürften solche Sachen nicht vorkommen, empört sich Olivier Basil. Die größte Bedrohung für die Pressefreiheit in Griechenland aber komme nicht von der Gewalt seitens der Extremisten und der Sicherheitskräfte.
Le plus gros problème de liberté de la presse en Grèce, et il est vraiment extrêmement important, c'est la manière dont les médias se sont financés.
Das größte Problem sei die ökonomische Situation der Medien, die Art und Weise, wie sich die Medien finanzieren würden. Einerseits habe Griechenland viel zu viele Titel für den existierenden Markt. So erscheinen täglich mehr als 12 Sportzeitungen für gerade mal 11 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.
Il y a une manière dont la presse a été financée qui a créé un système où vous avez beaucoup de titres qui ont été créés pour toucher de l'influence et pas spécialement pour faire de l'information.
Bei vielen Zeitungen gehe es nicht darum, unabhängig zu informieren, sondern darum, den Einfluss der Eigentümer auszuweiten, sagt Olivier Basil. Unzählige griechische Zeitungen wurden jahrelang über Kredite finanziert und so künstlich am Leben erhalten. Die Medienbranche befinde sich schon lange in der Krise. Nur habe die ökonomische Krise jetzt die Zerbrechlichkeit dieses Systems mit aller Wucht gezeigt.
Toute la fragilité de ce système qui était basé sur un ensemble de carousels qui tournent.
Viele Presseorgane hätten sich damit finanziert, dass sie von Regierungsvertretern und einflussreichen wirtschaftlichen Akteuren Geld gegen positive Berichterstattung getauscht hätten. Eine unabhängige Berichterstattung ist so natürlich nicht mehr möglich. Darum würden viele Medienschaffende die ökonomische Krise auch als Chance sehen. Die ökonomische Krise habe die ganze Medienbranche durcheinander gewirbelt. Es könnte also sein, dass jetzt einzelne Medienimperien stürzen würden und Platz entstehe für neue unabhängige Medien. Doch Olivier Basil zeigt sich wenig optimistisch, denn im Moment habe niemand Geld, um in eine unabhängige Presse zu investieren. Und diejenigen, die Geld hätten, beispielsweise die großen Reedereien oder die Bauunternehmen, würden heute schon die Presse kontrollieren. Auch die Pressefreiheit in Griechenland wird derzeit also auf eine harte Probe gestellt.
Am Freitag wird der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Antrag auf eine Vollmitgliedschaft einreichen. Wird der Sicherheitsrat Palästina als eigenen Staat anerkennen? Bisher ist die palästinensische Autonomiebehörde nur als Beobachter tätig. Dieser Status räumt der Behörde viele Rechte ein, jedoch werden ihm viele Steine in den Weg gelegt. Wie sieht die Situation vor der Anerkennung aus? Gibt es Alternativen zur Vollmitgliedschaft? Kann der festgefahrene Nahostfriedensprozess wieder aufgenommen werden? Einen Überblick von Halil Ali von Radio Z aus Nürnberg.
Wir werden zurückkommen, um alle übrigen Themen auszuhandeln. Aber wenn wir zurückkommen, dann, so Gott will, werden wir eine vollwertige UN-Mitgliedschaft im Sicherheitsrat fordern. Wir sollten, wie alle anderen Völker dieser Erde, Freiheit und Unabhängigkeit genießen dürfen. In einem palästinensischen Staat, bestehend aus den Grenzen vom 4. Juni 1967 und mit Ostjerusalem als seine Hauptstadt.
Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas wird am Freitag einen Antrag auf Vollmitgliedschaft im Sicherheitsrat stellen. Dieser Schritt bedeutet aber auch gleichzeitig die Anerkennung eines eigenen palästinensischen Staates. Derzeit hat die palästinensische Autonomiebehörde jedoch nur den Status eines Beobachters inne. Genauer bedeutet das, dass die Behörde das Recht hat, an UN-Generaldebatten teilzunehmen, Antworten zu geben und Tagesordnungspunkte einzubringen. Aber über ein Stimmrecht verfügt dieser Beobachter nicht. Mit der Vollmitgliedschaft würde die palästinensische Autonomiebehörde also mehr Mitentscheidungs- und Mitgestaltungsrecht genießen. Als vollwertiges Mitglied bekämen sie außerdem das Recht, vor den Internationalen Gerichtshof zu ziehen, um unter anderem die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland, zu hinterfragen. Wiederum würde es bedeuten, dass die Palästinenser aufgrund der Raketenangriffe auf Israel mit juristischen Verfahren rechnen müssen. Laut UN-Charta kann jeder friedliebende Staat Mitglied der Vereinten Nationen werden, solange er die Verpflichtungen der gemeinsamen Charta sowohl anerkennt als auch erfüllt. Über Mitgliederzuwachs entscheidet die Generalversammlung, jedoch nicht ohne Empfehlung des Sicherheitsrates. Im Sicherheitsrat hat jedoch die USA bereits ihr Veto angekündigt, welches die Chance auf eine Mitgliedschaft vernichtet. Die Alternative zur UN-Vollmitgliedschaft stellt der Status eines permanenten Beobachters dar. Ein beobachtender Nicht-Mitgliedstaat, wie der Vatikan, kann beispielsweise Resolutionen einbringen und Zugang zu den Unterorganisationen der Vereinten Nationen und zum Internationalen Strafgerichtshof bekommen. Diese Aufwertung des Status der palästinensischen Autonomiebehörde bleibt wohl nach dem bevorstehenden US-Veto im Sicherheitsrat die einzige Chance. Seit rund einem Jahr liegen die Friedensverhandlungen aufgrund der umstrittenen Siedlungspolitik Israels auf Eis. Die israelische Regierung verlängerte den 10-monatigen Baustopp nicht, obwohl sogar US-Präsident Barack Obama einen Siedlungsstopp forderte. Der palästinensische Präsident Abbas beharrte im Rahmen dieser Verhandlungen auf die Wiedereinführung der Grenzen von 1967. Diese schließen das Westjordanland, den Gazastreifen und den arabischen Teil Ostjerusalems ein. Die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung basiert auf dem UN-Teilungsplan der Resolution 181, der für die arabische und jüdische Bevölkerung jeweils einen Staat vorgesehen hat. Jedoch kam dies nicht zustande, da nach der Staatsausrufung Israels 1948 der Palästinakrieg begann. Die jetzige Forderung von Abbas bedeutet also eine Zwei-Staaten-Lösung mit vollständiger Separation und den Grenzen von 1967. Mittlerweile leben 4 Millionen Menschen in der palästinensischen Autonomiebehörde. Davon sind 83% Araber und 17% Israelis. Wie sieht die Zukunft der jüdischen Siedlungen im Westjordanland und im Gazastreifen aus? Was wird aus dem geteilten Jerusalem und den Flüchtlingen von 1948? Der festgefahrene Ostkonflikt muss auf jeden Fall wieder in Gang kommen, vor allem nachdem sich die politische Lage in der Region nach dem arabischen Frühling verändert hat. Vielleicht hat der Antrag von Abbas, auch wenn er im Sicherheitsrat abgelehnt wird, doch noch Erfolg. Denn der Ministerpräsident ist an einem Treffen mit dem Präsidenten der Autonomiebehörde in New York interessiert, teilte Netanyahus Büro am Montagabend in einer Erklärung mit.
Straßen aus Zucker, eine Zeitung, die sich vor allem an Jugendliche richtet. Sie erscheint alle 6 Monate und hat von Berlin aus seit 2009 nach und nach fast das ganze Bundesgebiet erobert. Welche Themen die Zeitung aufgreift, warum sie überhaupt erscheint und wie sie sich finanzieren kann, das erfahrt ihr jetzt im Interview von Radio Korax aus Halle mit einem Redaktionsmitglied von Straßen aus Zucker.
Die Straßen aus Zucker ist eine gesellschaftskritische Jugendzeitung und wir sind ein festes Redaktionsteam aus Berlin und geben die raus. Also entstanden ist die eigentlich 2009, da hat sich das Grundgesetz in der Mauerfall gejährt und wir wollten dem Ganzen eine fundierte Kritik entgegengeben, weil uns dieser ganze Deutschlandgedudel so ein bisschen auf den Senkel ging. Ja, es ging eigentlich darum, so den ganzen Begriffen Freiheit, Gleichheit, Staat, Nation und Kapital eine Kritik entgegenzusetzen und die in einem ideologischen Kontext zu betrachten. Und da halt viele Texte dazu auf einem universitären Niveau sind oder halt unnötig kompliziert, wollten wir halt in einer einfachen Sprache bleiben und auch Jugendliche ansprechen dadurch.
Also ist sozusagen der Hauptgrund dieser Zeitung, Jugendliche anzusprechen, oder ist das anders?
Ja, eigentlich schon. Also das ging ja dann weiter nach 2009. Wir wurden halt von einem sehr positiven Feedback überrascht. Und jetzt geben wir die halbjährig Rauszeitung immer zu anderen Themen. Und es geht allgemein nicht nur Jugendliche darum, also eigentlich primär Jugendliche, weil wir auch in der Jugendsprache schreiben, aber allgemein berichten wir, das sind alle politisch interessierten Menschen, die sich gerne ein bisschen mehr mit Politik und Nation und Kapital beschäftigen wollen, ohne halt gleich Lust auf einen Drogenschulunterricht oder ewig lange Texte zu haben.
Okay. Und wie wählt ihr jetzt die Themen aus für eine neue Zeitung? Wird das jetzt spontan entschieden? Was sind da jetzt die Kriterien, die ihr euch selber stellt?
Also das spontan eher nicht, das wird schon im Diskussionsprozess entschieden und es soll halt, wir richten uns eigentlich eher um grundlegende Themen, also wir haben eine Ausgabe zur Ideologie gemacht, eine zu Staat, eine zu Nation. Manchmal geht es halt eher auch anlassbezogen, also die erste Ausgabe war ja zum Grundgesetz und dann hatten wir eine, als die Wiedervereinigung gab, zur Realsozialismus. Die neueste Ausgabe haben wir wegen dem Papstbesuch zur Religion und wegen der ums ganze Kampagne zu Sozialchauvinismus. Also es geht schon eher so teilweise um Anlässe, aber wir versuchen trotzdem grundlegende Themen zu behandeln.
Und wer gibt jetzt genau die Straßen aus Zucker raus? Ist das jetzt ein festes Bündnis aus verschiedenen Gruppen oder wie darf ich das jetzt verstehen?
Genau, das ist ein Bündnis von der Gruppe Top Berlin, Kommunismus zu Creme und Einzelpersonen.
Alles klar. Und was macht jetzt die Straßen aus Zucker besonders? Und warum sollte ich sie nach diesem Interview lesen?
Naja, erstmal haben wir natürlich die besten Texte und die tollsten Interviews und die besten Partys. Aber besonders macht sie vor allem, dass wir halt gesellschaftlich Determinanten wie Nation und Kapital und Staat versuchen zu hinterfragen und dabei auch verfahrene linke Kritikmuster ein bisschen aufzubrechen und das Ganze halt in einer allgemeinverständlichen Sprache.
Jetzt hast du mehrfach gesagt, dass das sozusagen in einer Sprache ist, die die Jugendlichen verstehen. Das klingt ein bisschen so wie so ein didaktisches Projekt. Seid ihr selbst nicht mehr jugendlich oder wer macht denn da die Zeitung eigentlich für Jugendliche?
Ja doch, wir sind also größtenteils noch Studenten und uns ging es halt auch teilweise auch schon auf den Senkel, dass man viele Texte lesen muss, die auch ziemlich schwer sind und manchmal sind die auch 100 Seiten lang. Also wir haben auch gerade von der Top eine Broschüre zu Start rausgegeben, die selber auch 110 Seiten lang ist. Und oft gibt es ja Leute, die sich auch gerne mehr mit Politik beschäftigen wollen, aber jetzt keine Zeit durch Lohnarbeit oder auch keine Lust haben, ewig lang da sich reinzuarbeiten. Und deshalb ist es teilweise auch manchmal notwendig, einen kleinen Input durch einen verständlichen zwei Seiten langen Artikel zu geben.
Ihr seid ja jetzt eigentlich auch schon recht erfolgreich. Wo kann man euch jetzt, wo kann man die Zeitung jetzt direkt finden? Ist das schon in allen Bundesgebieten durchgedrungen oder ist das jetzt noch beschränkt?
Doch. Also die neueste Ausgabe ist 90.000 Stück Auflage und die kann halt jeder bei uns bestellen, bundesweit. Und die liegt hoffentlich in allen Bundesgebieten aus, in Wien. Letztes Mal wurde, sagt der Jungle World, beigelegt. Diese Ausgabe haben wir jetzt der Taz beigelegt, bundesweit. Und größtenteils liegt es natürlich in Berlin aus, weil wir ja auch viel aktiv sind, aber wir hoffen, dass man die auch überall sonst finden kann. Und wer sie in seinem lokalen Jugendzentrum nicht hat, kann gerne kostenlos auch versandkostenfrei eine Ausgabe bei uns bestellen.
Du hast ja gesagt, 90.000 Auflagen, das ist ja eigentlich recht viel. Wie könnt ihr das jetzt eigentlich finanzieren?
Naja, das klingt jetzt relativ viel, aber wir sind jetzt auch keine Tageszeit und wir kommen nur zweimal im Jahr raus. Von daher ist es einigermaßen finanzierbar. Wir suchen natürlich trotzdem immer verzweifelt nach neuen Förderquellen und finanzieren uns halt durch verschiedene Projekte und Initiativen, zum Beispiel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Teilweise arbeiten wir aber auch da auf der Fusion und helfen da mit zu organisieren und kriegen von denen Geld und veranstalten Partys. Also Partys sind auch teilweise eine Sparte, um Geld reinzukriegen. Wir veranstalten auch im Januar in Wien und im About Blank in Berlin eine Veranstaltung und freuen uns natürlich über zahlende Gäste.
Man kann die neue Ausgabe auch online finden. Wo kann ich die jetzt direkt finden, wenn ich jetzt gerade im Internet suche?
Wenn du im Internet suchst, kannst du einfach straßenauszucker.tk eingeben oder uns einfach unter Straßenzucker auf Google finden.
Das war das ZIP-FM für heute, Donnerstag, den 22. September 2011. Heute wurde das ZIP zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim und Heidelberg. Das gesamte ZIP und die Einzelbeiträge zum Nachhören findet ihr im Internet auf der Seite freie-radios.net oder zip-fm.net. Ich wünsche euch noch einen guten Wochenausklang und bis bald.